Hello, ladies. The Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Red 667, Shane McGowan. Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 667. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Es gibt ja viel zu erzählen am vergangenen Wochenende. Da stand der Royal Rumble an, ein Pay-Per-View, auf den man sich ja so mit am meisten freut im Jahr, weil man ja nie so wirklich weiß, was einen da erwartet, ob die Erwartungen erfüllt, übertroffen, untertroffen, was auch immer wurden. Darüber sprechen wir heute. Und wenn ich sage wieder, darf natürlich auch ein Mann nicht fehlen, der ist mir zugeschaltet. Das ist der Nico. Hallo Nico.
Hui, das ist aber ein Geräusch, ne? Hallo Dennis, hallo Herz, allerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit, der Royal Rumble, du sprichst es an. Da freut man sich drauf, manchmal freut man sich auch nicht drauf. Man hat Erwartungen, manchmal hat man keine Erwartungen. Man kann Sachen vorhersehen oftmals, manchmal aber auch nicht. Dennis, ich habe schlecht getippt diesmal. Ganz ungewohnt für mich, ne? Gerade so am Kickoff im Jahr, ne, bin ich ja normalerweise immer hier unter den ersten Zweien. Ja, muss ich erstmal einen Schluck nehmen, Dennis, und auch hier ein bisschen enttäuscht. Hab mich vergriffen.
Was gibt's denn?
Oh, Störtebäcker. Bernsteinweizen. Alkoholfrei.
Auch das muss mal sein.
Du hast schon richtig angesprochen.
Du hast schon richtig angesprochen. Du hast nicht alles so vorausgesehen, aber es gibt tatsächlich einen Tipper, der hat alles vorausgesehen, denn einer hat im Tippspiel tatsächlich alles richtig getippt. Wer das ist, werden wir nachher vorlesen, denn wir werden die ersten 29 vorlesen. So viel sei schon mal verraten. Nico, unter denen bist du aktuell noch nicht. Nee. Du teilst dir aber den 63. Platz aktuell mit so Ikonen wie zum Beispiel dem Teki 1978, also mit 22 von 34 Punkten. Das hat's noch nicht für ganz vorne gereicht, aber wie gesagt, nur ein einziger hat alles richtig getippt.
Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, muss ich sagen, ne?
Kommen wir nachher zu. Wir werden auch ein bisschen über Dynamite sprechen, ja. Auch an den Royal Rumble. Im Anschluss hat sich ja noch ein bisschen was personell bei der WWE getan. Shane McMahon, der soll wohl, ja, entlassen, kann man so, hat wahrscheinlich keinen offiziellen Vertrag, ne? Aber man hat wohl sich doch erstmal dagegen entschieden. Sprechen wir nachher noch alles drüber. Gucken wir mal auf den Royal Rumble in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ich habe es mir tatsächlich live angeschaut, musste den Samstag noch arbeiten.
War so mein Beileid.
Boah, live ist ja immer noch mal ein bisschen
man muss durchhalten,
Man muss durchhalten. Hatte mich vorher noch mal ein bisschen hingelegt, also musste arbeiten irgendwie bis um 8 oder so. Nach Hause noch mal 2 Stündchen geschlafen, 3 Stündchen und dann die Show angeguckt. Und die Show ging los mit einem Titelmatch. Roman Reigns wollte seinen Titel verteidigen gegen Seth Rollins. Und ich war zuerst schon ein bisschen überrascht, als Roman Reigns zuerst reinkam. Ne? Ganz oft ist es ja so, dass der Herausforderer hier auch zuerst reinkommt. Dann stellte sich aber raus, warum dem so war. Denn Seth Rollins, Nico, was hast du denn da gedacht, als hier auf einmal Sierra Hotel India Echo Lima Delta Shield, das alte Shield-Team, ertönte und Seth Rollins auch in seinem alten Shield-Outfit durch das Publikum hier in den Ring kam?
Na, ich würde sagen, das war der schönste Moment des gesamten Events. Also das war, fand ich, richtig gute Idee. Also auch als im ersten Match, ne, sowas zu bringen. Seth Rollins, man erinnert sich natürlich an The Shield, ne, John Moxley dabei, beziehungsweise Dean Ambrose damals zu dritt lange Zeit sehr viel im Spotlight gewesen, ne, der WWE, tolle Fäden gehabt. Da kamen so Erinnerungen hoch, ne? Muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Seth Rollins, der ja in letzter Zeit, Entschuldigung, Seth Freakin' Rollins, wie er genannt wird, der ja bisschen drüber ist mit seinem Charakter in letzter Zeit, hat mir sehr gut gefallen in diesem The Shield Gimmick. Auch, dass er immer mal wieder versuchte, die Shield Fist irgendwie zu fordern. Das hat er ja, glaube ich, bei SmackDown auch schon mal gemacht. Hat mir sehr gut gefallen.
Genau, die Storyline war so ein bisschen, dass er eben Roman Reigns aus dem Konzept bringen wollte, ne, dass er an die guten Zeiten erinnern wollte, was natürlich ein bisschen komisch war, weil seit diesem damals, ne, dem Turn, man erinnert sich noch, Seth Rollins, der sich dann mit Triple H zusammengetan hat und quasi The Shield verraten hat. Es gab diese Attacke mit dem Stuhl. Danach gab's aber ja schon lange wieder eine Reunion-Tour. Also das war ein bisschen so an den Haaren herbeigezogen, aber so wirklich ganz korrektes Storytelling, da legt man's bei der WWE ja jetzt auch nicht drauf an. Man brauchte irgendeinen Aufhänger für das Match und es war natürlich so ein bisschen nostalgisch. Das Match an sich war gut, es gab leider ein paar Spots, wo dann Seth Rollins tatsächlich immer derjenige war, der irgendwie auf den Knien war und so ein bisschen, auch so wie im bester Ric Flair-Manier, ne, so ein bisschen gebettelt hat und geweint hat und dann nochmal die Faust hingestreckt hat. Und mit seiner, doch mit seinem ungewohnten Outfit hat er, glaube ich, Roman Reigns auch mit so einer Schnalle ganz gut am Auge erwischt gehabt. Der hatte dann relativ zu Beginn des Matches hier auch eine dicke Schramme am Auge. Zum Glück ist das nicht ins Auge gegangen. Was auf jeden Fall ins Auge ging, das war das Finish. Denn man hat sich hier dafür entschieden, ein DQ-Finish zu wählen. Und nicht nur das, sondern Nico, wie das alles zustande kam, das war schon ziemlich plätterig, oder?
Das war plätterig.
Mit dem Referee, der den Arm hochhob von Seth Rollins und dann den Arm auf das Seil gelegt hat quasi.
Das war dann, also das Finish war dann auch schon wieder so, wo ich dachte, wow, okay, brauche ich jetzt gar nicht, ne? Also zumal ich übrigens, ist auch egal, ich rede nicht bei meinem Tippspiel, ne? Ich habe nochmal umgetippt auf Reigns, hatte eigentlich auf Seth Rollins. Ich hatte erst auf Seth Rollins und Bobby Lashley, beides umgetippt. Ist das dämlich, ne? DQ, das heißt, der Titel wechselt natürlich nicht, wie wir wissen. Und Roman Reigns weiterhin Universal Champ. Somit hatte sich zu diesem Punkt ja schon mal geklärt, wer von den beiden großen Stars, Brock Lesnar, Roman Reigns, wer den Titel auf jeden Fall behält.
Ja,
somit ging man schon mal so ein bisschen in die Richtung, ah, okay, wenn hier nochmal ein Titel wechseln sollte, dann wird das eher beim Lashley
Brock Lesnar-Match sein.
Lesnar-Match
passiert. Du hast mich ja so ein bisschen letzte Woche auf den anderen Gedanken gebracht, wo du war ja seit Wochen davon überzeugt, dass ich gesagt habe, also ein Titel wird wechseln. Und hast du letzte Woche gesagt, naja, vielleicht hebt man sich das ja auch für die Elimination Chamber auf. Und ich habe nämlich auch vor dem Pay-Per-View, eine Stunde oder was vor Tippabgabeschluss oder zwei Stunden, bevor ich dann schlafen gegangen bin, eben auch nochmal umgetippt. Denn ich hatte ursprünglich dann getippt, dass beide Titel verteidigt werden. Weil ich dachte, oh, das ist Nico, hat Nico eigentlich ganz gut recht. Ne? Vielleicht möchte man einen Titel dann lieber in Saudi-Arabien wechseln lassen, um da dem Scheich auch einen kleinen Gefallen zu tun. Und dann habe ich mich nochmal umentschieden und habe gesagt, okay, ich glaube, Bobby Lashley, das machen sie jetzt schon und dann geht eben Brock Lesnar ins Royal Rumble Match, so sollte es ja dann auch später kommen wir gleich noch dazu. Aber das erste Match des Abends, erstmal sehr schönes Match mit zweien, die ja auch schon unendlich oft im Ring als auch, also zusammen im Ring, als auch gegeneinander im Ring standen, Seth Rollins gegen Roman Reigns, die kann man, glaube ich, nachts um drei wecken und dann legen die ein gutes Match hin. Das Ende, wie gesagt, hat es ein bisschen runtergezogen, gab dann hier noch einige Stuhlschläge nach dem Match, da war zu lesen, damit wollte man die Fans davon abhalten, das Match so auszubuhen. Also sie durften dann trotzdem buhen, aber sie sollten dann eben Roman Reigns ausbuhen. Also auch da sehe ich Vince McMahon, auch da soll unheimlich viel in den Tagen vor der Show noch umgeschrieben und geändert worden sein. Also das war vielleicht
mal... Gott, ist das schlimm. Stell dir mal vor, du arbeitest irgendwo, ich meine, ich arbeite ja hier in der Werbebranche, wie auch immer, da wird auch oft mal was umgeändert, aber so kurz vor knapp, ne? Also alles in trockenen Tüchern, ne? Alles steht, die Geschichte, die ist perfekt, ne? Und dann wird ja am gleichen Tag hier nochmal umgeschrieben und da nochmal. Und hier, das ist ja schrecklich. Also
Stell dir mal vor, stell dir vor, du planst wochenlang, es gibt einen gelben Weihnachtsmann und dann fällt denen auf einmal an, wir machen den gelben Weihnachtsmann, der ist jetzt A blau und das ist jetzt der Osterhase. Also, dann funktioniert ja die Kampagne nicht mehr.
Nicht cool. Ja, ganz genau so ist es. Und so ist es auch in der WWE. Ich weiß nicht, ob es bei AEW ähnlich ist, ob da auch irgendwie am gleichen Tag oder so immer noch wieder alles umgeworfen wird.
Zumindest bei der aktuellen Dynamite-Sendung, ne? Aber das hatte andere Gründe.
Können wir nachher vielleicht noch kurz drüber sprechen. Das habe ich noch nicht mitbekommen.
Brian Kendrick sollte ja eigentlich gegen Moxley antreten. Ja, sind ja da Videos von ihm aufgetaucht, wo er doch arg komische Verschwörungstheorien an den Mann und die Frau gebracht hat. Und dementsprechend hatte dann gestern, das war auch da tatsächlich kurz bevor ich schlafen gegangen bin, hieß dann, nee, also das Match canceln wir sind darauf aufmerksam geworden, hatte Tony Khan getwittert. Also auch da ändert man teilweise kurzfristig was, aber das hat dann eher mit anderen
Sachen. Hat andere Gründe, ne?
Genau. Gucken wir mal auf das zweite Match des Abends. Das war nämlich das 30 Women Royal Rumble Match. Und wir haben es ja die letzten Wochen hier schon beschrien, haben gesagt, naja, also eigentlich, das könnte man auch gerne mit 20 Frauen machen, weil mehr hat man eigentlich tatsächlich nicht. Und ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, habe während der Entrances mitgezählt. Wenn ich richtig gezählt habe, Nico, dann waren 15 von 30 Part-Time oder Legenden oder sowas. Mhm. Also die Hälfte ist gar nicht im aktuellen Roster. Und das ist natürlich dann irgendwie, also so gern wir die Überraschungen lieben, das ist natürlich auch ein K.O.-Kriterium, ne?
Total, also das war, also ich hatte keine einzige Überraschung, auch übrigens nicht im Herrenmatch. Und das finde ich echt fatal, wenn man sich mal vorstellt, was früher in den Rumble-Matches was da passiert ist, wer dann plötzlich wieder kam und hier und da. Also das war wirklich sehr, sehr vorhersehbar alles. Die Sachen mit Ronda Rousey, klar, wir wussten es, wir wussten irgendwie, okay, die hat jetzt irgendwie einen Jahresvertrag unterschrieben und sowas, soll beim Rumble wiederkehren, war uns auch irgendwie klar, hat wahrscheinlich auch jeder getippt, dass sie das Ding gewinnt. Die ganzen Legenden, wow, ich meine, die sind halt auch ein bisschen, auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Die werden wahrscheinlich am Abend zuvor angerufen oder eine Woche vorher, komm, hast du Lust, ein paar Sekunden im Match zu stehen? Ich meine, sorry, die Moves, Melina, keine Ahnung, was war mit Summer Rae los? Tausende Situationen fallen mir ein, wo ich kopfschüttelnd da saß, ja, leider. Es
gab einige Teilnehmer, wo ich auch, meine Frau hat mitgeguckt, wo ich dann sagte so, wow, und dafür haben sie jetzt hier hingeflogen und was weiß ich alles. Also Cameron. Gutes Beispiel waren die ersten beiden, Sasha Banks und Melina, waren nämlich die ersten beiden. Und Melina, also der Entrance hier mit ihrem Teppich und dem Paparazzi und allem, also bis tatsächlich mal die Glocke geläutet wurde, weil Melina auch noch sehr am Weinen war, das dauerte schon relativ lange, dann schmeißt Sasha Banks sie hier in unter einer Minute raus, also bevor überhaupt die Nummer 3 kam, Tamina war die Nummer 3, dann Kelly, Tamina hat auch, glaube ich, das ganze Konzept dieses World Rumble Matches gar nicht verstanden gehabt, nämlich immer, wenn gerade jemand davor war, rausgeworfen zu werden, dann kam Tamina dazu und hat das unterbrochen.
Hat es unterbrochen, ja, ja.
Ey, was will denn hier eigentlich? Sasha Banks konnte dann Kelly eliminieren, bevor, haltet euch fest, Queen Selina Sasha Banks eliminiert hat. Also Sasha Banks, die dritte, die rausgeflogen ist. Und da muss man ja sagen, sie ist ja erst beim SmackDown vor dem Royal Rumble tatsächlich zurückgekommen. Und da muss man auch davon ausgehen, das ist mit einer der Top-Favoriten, die auf jeden Fall so in die Top 4, Top 6 kommt. Nein, die war nach knapp 10 Minuten als dritte raus.
Erschreckend. Und während des Royal Rumble Events, ich weiß nicht, ob vorher oder nach diesem Match, hat man Sasha Banks auch noch mal ein kleines Video-Package spendiert. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast. Wo man so gezeigt hat, das hat sie alles erreicht. Ne? Erstes Ironman-Match der Damen, Hell in a Cell etc. Und da dachte ich so, okay, was wollt ihr mir jetzt hiermit sagen? Also sie wurde gerade von Queen Selina eliminiert. Ist doch nicht mal, weißt du, das war halt irgendwie schon wieder so, ey, sorry Leute, das ist einfach nix, ne?
Es gibt ja in den USA zwei Möglichkeiten, also in den USA gibt es ja nicht mehr das WWE Network, sondern in den USA läuft das ja auf Peacock, einem Streamingdienst, und da gibt es zwei Varianten, du kannst entweder für 10 Euro die werbefreie Version haben oder für 5 Euro die mit Werbung, und immer wenn wir diese komischen Wrestler-Porträts gezeigt kriegen, das ist der Zeitpunkt, wo dann bei den Leuten, die das günstige Abo haben, wo dann eine Werbung läuft, und die WWE muss es natürlich dann irgendwie überbrücken, und dann wird eben immer random irgendwas eingespielt. Letztens war das bei Day One oder bei dem Pay-Per-View noch davor, war es so ein Bobby Lashley Face-Video, wo ich auch so dachte, so, was soll das denn jetzt hier?
Komm, also, ich lieber Werbung.
Ja, also das war leider auch komplett sinnfrei. Bianca Belair auf der 8, Dana Brooke auf der 9, Michelle McCool auf der 10, die hat sich auch richtig lange wieder gehalten. Und auch die, wo du vorhin gesagt hast, 21 Minuten war sie drin. Wo du vorhin gesagt hast, also es gibt keine Überraschung. Da muss man auch sagen, Michelle McCool, jetzt gefühlt war die letzten 5, 6 Rumbles immer dabei. Also das ist halt auch dann irgendwann nicht mehr witzig. Sonja Deville als Nummer 11 verzichtete Nico aber erstmal darauf, den Ring zu betreten, setzte sich erstmal zu den Kommentatoren, wartete noch ein bisschen ab, denn dann kam mit der Nummer 13 Cameron rein, die frühere Funkadactyl, und hat Sonja Deville nämlich Blut geleckt gehabt, denn die hat hier eine Fehde mit Naomi, und Cameron und Naomi waren ja damals die Funkadactyls, also gute Freundin. Das heißt, da hat dann Sonja Deville hier eingegriffen, hat Cameron eliminiert, und wie es das Zufall, das Losglück manchmal möchte, war dann direkt die nächste Naomi, die reinkam und dann Sonja Deville eliminierte.
Ja.
Das war schon ein bisschen wie im Zirkus.
Genau so war's. Wer mir auch leid getan hat, Sarah Logan, die ja gefeuert wurde von der WWE. Erinnert euch, Sarah Logan, die ist auch mit einem von den Viking Raiders zusammen, gehörte damals zu dem, ich wollte schon Suicide Squad sagen, zu dem, wie hießen sie nochmal? Sag mal, Ruby Soho und
Liv Morgan. Ich weiß, was du meinst, aber ich komme auch gerade nicht drauf.
Wie komme ich denn auf Suicide Squad? Muss ich an den Film denken, ne? Irgendwas mit Squad. Ihr wisst doch, was ich meine. Auf jeden Fall auch trauriges ein Trauerspiel, ne? Kam rein, musste sofort auch wieder gehen. Da frage ich mich ganz ehrlich, why, Leute?
43 Sekunden hatte sie. Mittlerweile ja auch also mindestens einmal Mutter geworden, ne? Auch dann von den Bellas rausgeschmissen. Aber gehen wir erstmal weiter. 25 Carmella, 26 Rhea Ripley. Und Rhea Ripley konnte dann auch direkt zum Beispiel Selina und Carmella hier eliminieren. 17 Charlotte Flair. Sicherlich eine der Favoritinnen und da war ich tatsächlich auch ein bisschen verwundert, als sie zum Ring kam mit dem Gürtel und ich so, hä, das verstehe ich jetzt nicht. Und dann wurde aber auch erklärt, naja, also sie geht als Championess in den Royal Rumble, sollte sie gewinnen, dann tritt sie natürlich nicht gegen sich selber an, sondern dann hat sie die Möglichkeit, zum einen sichert sie sich damit den Main Event Spot bei WrestleMania und sie dürfte sich ihre Siegerin oder ihre Gegnerin dann selbst auswählen. Unter anderem dann hier hatten wir noch Ivory, die mittlerweile ja 60 Jahre oder über 60 Jahre sogar alt ist, ne, in dem alten Right to Censor Gimmick war sie hier.
Ganz schlecht auch.
Mit der 19 Brie Bella, mit der 20 Mickie James, mit Hardcore Country, ihrem TNA Theme Song. Hast du da mitgesungen, Nico? Du bist ja auch dafür bekannt, du bist ja auch so ein Country-Lover. Und damit meine ich jetzt nicht Kinder-Country.
Riot Squad übrigens, ich musste nachgucken, Entschuldigung. Ja. Nicht Suicide Squad, Riot Squad. Ich habe nicht mitgesungen. Bin ich schlecht drauf heute? Ich weiß es gar nicht. Also mich hat der Event irgendwie enttäuscht. Echt enttäuscht. Kopfschüttelnd saß ich da. Gut, dass es wirklich, gut, dass es Sonntagmorgens, ich habe Sonntagmorgens, 10 Uhr haben wir angefangen zu gucken, weißt du, so schön gefrühstückt dabei, irgendwie ein Käffchen geballert und ja, also wenn das jetzt irgendwie, hätte ich das live geguckt, wow, wäre noch enttäuschter gewesen.
Mickie James konnte dann auf jeden Fall Michelle McCool rausschmeißen, dann kam Alicia Fox, was die da immer noch zu suchen hatte, ist ein Rätsel. Nikki, Almost a Superhero, 23 war dann Summer Rae, 24 Nikki Bella und Brie Bella konnte dann immerhin Alicia Fox auch rausschmeißen, die schon von dir angesprochene Sarah Logan kommt, wird aber direkt von den Bella Twins eliminiert, genauso wie Liv Morgan, die, glaube ich, mit die längste im Ring tatsächlich war, wenn ich sogar die längste, ne? Zweitlängste, glaube ich, nach Bianca Belair, knappe 37 Minuten war sie tatsächlich mit dabei. Mit der 26 Lita, die Mickie James dann auch eliminierte. Mighty Holly und Mighty Holly, Nico, das konnte Nikki Ash gar nicht vertragen. Zwei Superheroes in einem Royal Rumble, das geht nicht.
Nee, ich habe die Bilder vor Augen und bin sprachlos.
Sie war richtig wütend, ne? Also Nikki
Ash. Fuchs teufelswild.
Dann war sie nämlich, ne? Mit der Nummer 28 kam jemand rein, der auch dafür bekannt ist, dass er sehr gerne Fuchs teufelswild guckt. Das ist niemand Geringeres als Ronda Rousey, die hier so ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie so als Waschbär wieder unterwegs war, ist ja auch ein Gimmick, was sie, und ein Make-up, was sie ganz gerne auflegt. Für mich sah sie aber, und das sagte meine Frau, sagte, die ist so angezogen wie eine Einbrecherin. Also ja. so ganz in Schwarz, ne? Fehlt eigentlich nur noch so die Motorradhaube. Und dann,
der Pulli war nicht zu Ende genäht, ja. Ne? Der ging nur bis zu den Brüsten.
Sie hat gedacht, sie wäre Nummer 30, musste aber dann schon mit 28 rein. Eliminierte dann auch direkt mal Nikki Ash. Brie eliminierte Nikki Bella, ich glaube, wie auch schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als sie das letzte Mal dabei waren, also die Bellas hier untereinander, aber das nehmen sie sich auch nicht böse, genauso wie Melina auch, ne, direkt nach 40 Sekunden rausgeworfen von
Sascha Banks,
hat nochmal einen Spagat gemacht, also da war die Laune Gott, jetzt nicht ganz so schlecht. 29 Shotzi Blackheart, Ronda Rousey konnte dann Brie Bella rauswerfen und die Nummer 30 Nico Shayna Baszler, so, das ist dann tatsächlich im Damen-Royal Rumble so war, dass die letzten vier waren Shayna Baszler, Bianca Belair, Charlotte Flair und Ronda Rousey. Und das hast du schon gesagt, der Sieg von Ronda Rousey war keine große Überraschung. Hast du hier noch jemand anderem was zugetraut oder war es für dich klar, dass das Ronda Rousey wird?
Es war leider für mich klar. Es war mir hundertprozentig sicher.
Ronda Rousey konnte dann auch Shotzi Blackheart eliminieren, Bianca Belair konnte Natalya eliminieren, Charlotte Flair konnte
schöne Boiler,
die Natalya Alter Vater, mit hat die gemacht, sag mal. Mit Alicia Fox ist sie, glaube ich, Kopf an Kopf zusammengeprallt und dann lag sie auch erstmal so am auf dem Apron und der Referee guckte danach und alles und ich denke schon, okay, normalerweise wäre die rausgegangen, die hat bestimmt noch irgendeinen Spot, irgendwas muss sie noch machen, deswegen hat sie dann durchgehalten und dann waren wir eben, also Charlotte sowohl Lita als auch Rhea Ripley eliminiert. Charlotte hat dann auch noch Bianca Belair und Shayna Baszler eliminiert. Also man hat den Fans hier richtig Angst gemacht, dass die so gehasste Charlotte Flair hier vielleicht tatsächlich gewinnt. Aber letztendlich war es natürlich Ronda Rousey, die hier nach knapp unter einer Stunde das Rumble-Match für sich entscheiden konnte. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, wirkte arg eingerostet auf mich.
Ich wollte es gerade sagen. Also der Impact war total weg. total, also besonders da man es wusste, dass sie auftaucht. Wenn sie als Überraschung gekommen wäre, hätte ich gesagt, wow, nicht mit gerechnet. Ja, aber man wusste es jetzt echt seit ein paar Tagen oder seit einer Woche. Und ich fand ihre Schläge, die waren sowas von lame. Also das sah richtig hart gespielt aus. Damals hat sie so richtig hier Ground and Pound irgendwie delivered und das sah richtig peinlich aus. Und nix wirkte rund. Die Moves waren nicht flüssig. Also da muss ich aber... Da muss noch ganz viel passieren, dass sie wieder in Form kommt jetzt, ja? Also das kann ich sonst nicht akzeptieren.
Ich guck mal eben nach, wann sie ihren letzten UFC-Fight hatte, weil das
und
ist ja
es sicherlich. Es ist auch, guck nach währenddessen, ich finde, es ist auch unfair. Es ist total unfair, dass du jetzt irgendwie eine Ronda Rousey zurückholst, nur weil sie jetzt irgendwie Fans zieht für Mania und alle anderen, die das ganze Jahr geworkt haben, gehen leer aus. Das gleiche wie im Rumble-Match der Männer, ne? Da, wo der Lesnar dann irgendwie aufräumt. Also, ihr merkt schon, ich bin immer noch angefressen. Ich hatte den Royal Rumble verdrängt.
30. Dezember 2016 hat
sie schon ein paar Tage her, ne?
in der ersten Runde per TKO gegen Amanda Nunes verloren. Das heißt, sagen wir mal, es war Januar 17, das heißt auf 18, 19, 20, 21, 22. Das heißt, 5 Jahre ist ihre UFC-Karriere jetzt vorbei und man hatte damals schon das Gefühl, wo sie zur WWE kam, da war auch schon so der Glory, ne? Also ihre glorreichen UFC-Zeiten waren da auch schon eine längere Zeit vorbei. Jetzt sind sowohl die WWE-Zeiten, die auch schon eher durchschnittlich waren, sage ich mal, als auch die glorreichen UFC-Zeiten noch länger vorbei. Also ich bin tatsächlich gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fans sie wirklich hier als Babyface annehmen werden. Das ist, glaube ich, auch nicht ihre Rolle, die sie am besten vertreten kann. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie das wird mit ihr und mit Charlotte Flair, denn das soll wohl der Main Event sein in diesem Jahr. Für nächstes Jahr möchte man dann eben noch Ronda Rousey gegen Becky Lynch machen. Das sollen eben die 2 großen Matches sein, genau wie von uns letzte Woche ja hier schon angekündigt. Macht ja auch Sinn, aber ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt. Deine Note in Schulnoten, wenn du dem Damen Royal Rumble eine Schulnote geben müsstest?
4-.
Ja, ich war auch gerade überlegt. Ich denke, ist es noch ausreichend? Aber ich würde auch eine 4- gerade noch haarscharf ausreichend vor mangelhaft.
Also es war halt ganz amüsant. Es ist nichts Besonderes passiert. Es waren die Hälfte der Leute waren alte Leute, wo man einfach wusste, okay, die werden nicht gewinnen. Und demnach kam keine Spannung auf. Und es gab auch nicht, sonst gab es immer irgendwie so tolle Sequenzen zwischen 2, 3 Wrestlern, die kommen rein, machen Finishing Move und hier und da. Und das war alles nicht vorhanden. Also ganz knapp eine 4-, sonst gekratzender 5.
War natürlich auch sehr schwierig, weil man dadurch, dass die Hälfte ja nur Part-Timer war, dass man jetzt eben auch nicht viele aktuelle Fäden hatte, die man aufgreifen konnte. Ne? Also wie hießen die beiden? Muss ich mal kurz hochscrollen, mit Naomi und mit Sonya Deville, das war ja so mit die einzige aktuelle Fehde, die man hier aufgegriffen hat, ne? Also, das ist schon ein bisschen traurig, aber das passiert dann natürlich. Man hat eher alte Fäden aufgegriffen, wo dann die Reporter oder die Kommentatoren auseinander, und ich muss erst mal überlegen, ja gut, die Fäde war vor 15 Jahren, habe ich mir dann gedacht, ne? Ich denk so, wow, das ist schon ein bisschen her. Weiter ging es mit einem Singles-Match. Oh. Das kam mir fast länger vor als das Rumble-Match der Damen. Das war Becky Lynch gegen Doudrop. Knappe 13 Minuten ging das Match, aber das war natürlich für die meisten Leute hier dann einfach auch mal das Pipi-Pausen-Match, mal ein Bierchen holen und so weiter und so weiter. Also die Halle richtig gut besucht, ne? Ich glaube 45.000 wurden angekündigt oder sowas, knapp 41.000 Tickets hatte man, glaube ich, verkauft. Also das Stadion doch sehr gut gefüllt, aber hier war erstmal so ein bisschen die Luft raus. Wo auch die Luft raus war, hatte ich das Gefühl, aus Becky Lynch, denn Doudrop ist natürlich 1, 2, 3 Mal ordentlich auf Becky Lynch gelandet. Also das hat mir schon fast ein bisschen leid. Bei Charlotte werden die Implantate schon wieder geplatzt.
Die werden geplatzt. Ja, ich fand, das war das beste Match des Abends. Hatte einfach alles, was so ein Wrestling-Match haben kann. Also Technik, Geschwindigkeit, Langsamkeit.
Und weißt du, was es auch hatte?
Langeweile.
Ein brennendes WrestleMania-Schild. Denn
wo gucken denn die Leute die ganze Zeit hin? Die gucken gar nicht mehr zum Match, die gucken irgendwie da nach oben.
Ihr kennt ja das berühmte WrestleMania-Zeichen. Es muss immer drauf gezeigt werden. Das ist ja mindestens für die Royal Rumble-Sieger auch verpflichtend. Und Ronda Rousey zeigt auf das WrestleMania-Zeichen. Und dann gibt's dieses typische Feuerwerk. Das hat dafür gesorgt, dass das Schild angefangen hat zu brennen und wohl auch Plastik und alles dann runtergetropft ist auf die Fans, die da drunter saßen. Das heißt, man musste erstmal eine Section, einen Block evakuieren, musste das Schild runterlassen, musste es löschen. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, das Schild wieder hochzuziehen und nachher nochmal Feuerwerk zu zünden. Was dann passiert ist, erzähle ich euch nachher, wenn wir über den Männer-Royal Rumble sprechen. Über das Match müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Wir haben Hardcore Holly ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ne? Damals Brock Lesnar gegen Hardcore Holly für den Royal Rumble. Da braucht man oft einfach auch mal so eine Gegnerin, die hier einfach verlieren kann. Das war kein schlechtes Match, aber man hätte, glaube ich, ein, zwei Matches von der Card noch streichen können, weil so, ja, so ein Match, das hättest du auch bei Raw oder bei SmackDown machen können, das war hier tatsächlich nur ein Filler. Viertes Match, das ist tatsächlich das, wo ich mich mit am meisten drauf gefreut hätte, das war das WWE-Title-Match zwischen Brock Lesnar und Bobby Lashley. Es war jetzt zu lesen, dass durch die Erkrankung von Roman Reigns die Pläne ein bisschen geändert werden mussten. Deswegen war bei Day One Brock Lesnar im Fatal 4-Way-Match, was dann durch ein Fatal 5-Way-Match wurde da Champion. Und man damals war schon zu hören, naja, also Richtung WrestleMania wird alles gleich bleiben. Der Weg dahin wird jetzt ein bisschen ein anderer sein. Und so sahen wir dann hier, Nico, dass Roman Reigns sich tatsächlich einmischte. Und ja, Paul Herrmann, frech, der doch gerade erst die Seiten vermeintlich gewechselt hatte von Roman Reigns zu Brock Lesnar, der ihn hier ja betrogen hat und letztendlich auch für die Niederlage mitverantwortlich war.
Umso lächerlicher, dass ich das nicht so getippt habe, zumal ich ja immer davon sprach, dass Paul Heyman auf jeden Fall turnt gegen das Beast. Aber auch das war ein Moment auf der Card, der mir in Erinnerung bleibt. Ne? Also erstmal ist mir aufgefallen, wie viele Leute spieren eigentlich sich den Weg. Ja, ich meine, Roman Reigns, Bobby Lashley, Edge, alle machen so ein Spear, langweilig, Leute. Hier war es ganz cool. Lesnar wurde niedergestreckt von Roman Reigns und dann hat Paul Herrmann seinem ehemaligen Schützling Roman Reigns den Gürtel überreicht. Und das war natürlich genau von diesem Moment, den meinte ich gerade. Ne? Der bleibt in Erinnerung, wie frech er geguckt hat, unser Paul Herrmann. Und dann mit Roman, an der Seite von Roman verschwunden ist. Das war schon ganz nice, muss ich sagen. Also das fand ich ein schöner Zug von ihm.
Wobei man, ich immer noch mir so vorstellen könnte, dass sich letztendlich rausstellt, dass auch das
Double Turn.
Dass ein quasi Fake Turn war, weil der größere Plan von Brock Lesnar und Paul Herrmann eben dann im Hintergrund sein könnte, dass sie eben diese Titelregentschaft von Roman Reigns, die ja mittlerweile über 520, 530 Tage läuft, dass man die beenden möchte, ne, und dass dann eben Brock Lesnar gesagt hat, sogar pass auf, ich opfere hier sogar meinen Titel, weil was mir viel wichtiger ist als mein Titel ist, dir deinen Titel wegzunehmen. Also mal gucken, ob es nicht bei WrestleMania dann vielleicht doch nochmal den Turn von Paul Herrmann wieder zurückgibt und sich rausstellt, naja, der Turn jetzt, das war eigentlich gar kein richtiger Turn, das war nur eine Finte, aber warten wir mal ab. Bobby Lashley, das hat man hier auf jeden Fall gesehen, der hatte nicht so wirklich Bock darauf, hier einfach 18 German Suplex einzustecken. Wenn ihr euch das Match noch nicht angeguckt habt, guckt es euch nochmal an, so die ersten 2 oder 3 German Suplex nimmt er noch ganz normal und dann merkt man so, er hatte überhaupt keinen Bock mehr auf seinem Nacken zu landen.
Ein bisschen verkrampft.
Und hat sich dann immer so weggedreht. Ich dachte, jetzt bricht er sich gleich hier das Schlüsselbein oder sowas. Also ist aber auch, ne, Bobby Lashley, was haben wir letzte Woche gesagt? 180 Pfund?
Wie viel wiegt der? 130 Kilo, 140?
Ja, irgendwie so, ja doch, 270 Pfund, ne? 140 Kilo, irgendwie sowas. Also,
und dann. Der hat aber auch die Barricades durchgespeert, ne? Das fand ich auch sehr krass, ne? Lesnar ist ausgewichen, aber das war schon ordentlich. Das ein bisschen traurig, ja, ein bisschen traurig am Finish, ne? Also Titelgewinn, aber natürlich jetzt nicht, nicht selbst gewonnen sozusagen. Ja. Ne? Aber gut,
ich gönne es ihm. Also in dem Match kann man auf jeden Fall sagen, Brock Lesnar hat den Titel verloren, nicht Bobby Lashley hat ihn gewonnen. Aber genau. Ich glaube, das würde ihm egal sein, wenn die Überweisung für WrestleMania auf dem Konto eintrifft, weil er da ein schönes Titelmatch hatte, dann, falls er es haben sollte, dann wird ihm das auch egal sein. Also 10 Minuten, knapp das auf jeden Fall, was man erwarten konnte. Kein High-Flying, sondern German Suplex, German Suplex, German Suplex und dann war es auch schon fast vorbei. Fünftes Match des Abends, Mixed Tag Team Match, Edge und Beth Phoenix, so rum, gegen The Miz und Maryse. Knappe 13 Minuten Zeit hat das Ganze bekommen. Man hat hier so ein bisschen das Problem gehabt, man musste Edge immer gefühlt so ein bisschen aus dem Match rausschreiben, damit eben auch Beth Phoenix hier so ein paar Moves gegen The Miz zeigen konnte. Generell auch das ein Match, wo man hätte sagen können, das hätte man auch bei SmackDown machen können.
Leider ja. Hat auch ein bisschen zu viel Zeit gekriegt, fand ich. Und du hattest letzte Woche, glaube ich, was ganz Intelligentes gesagt. Ne? Ich meine, warum nehmt ihr nicht beim Rumble-Match teil, ne? Warum nehmt ihr nicht an dem Rumble-Match teil? Warum müsst ihr jetzt hier gegeneinander fäden? Ich meine, wenn ich die Möglichkeit hätte, mir das auszusuchen, würde ich natürlich irgendwie versuchen, an das große Gold zu kommen, ne? Deswegen, ja, war auch nichts, worüber ich viel erzählen kann und möchte.
Ja, Maryse hatte ein paar Probleme mit ihrem Outfit. Das ist hinten doch ein bisschen zu sehr in die Poritze immer mal reingerutscht. Aber hey, ich habe auch ein, zwei Mal zurückgespult. Wer ist da, wer soll man da schon urteilen? Also Maryse auf jeden Fall ein Leckerbissen, hat aber hier tatsächlich nicht gereicht. Aber auch da habe ich tatsächlich vorab nochmal überlegt gehabt. Ich denke, lassen sie vielleicht doch die Heels hier irgendwie komisch gewinnen, ne, um dann nochmal irgendwie ein Match zu machen.
Zum Glück nicht.
Zum Glück nicht. Dann war es Zeit für den Herren-Royal Rumble. AJ Styles und Shinsuke Nakamura waren hier die ersten beiden. Und da hatte ich tatsächlich doch dann schon, was heißt große Freude, aber da hat man jetzt auch wieder eine Geschichte erzählt. Denn ja, die beiden aus New Japan, damals bei Wrestle Kingdom, weiß ich nicht, 10 oder was, wo sie gegeneinander gekämpft haben, jetzt hier die Nummer 1 und 2 im Royal Rumble. Das hat Spaß gemacht. Austin Theory mit der 3, Bobby Roode mit der 4, der
dann aber auch... Den hätte man aber auch mal länger drin lassen können. Ich meine, sorry, warum bookt man das denn so?
In einer knappen Minute eliminiert wurde. Rich Holland auf der 5, Edge Styles konnte dann auch Nakamura rausschmeißen. 6, Montez Ford, Damian Priest, Sami Zayn und weniger überraschend, nachdem die 8 Sami Zayn war die 9 Johnny Knoxville, der hier auch in so einer Art Superheldenkostüm eben ankam und dann auch ordentlich ausgeteilt hat, ne? Ein paar Schläge, ein paar Elbows, also das sah schon, ich will jetzt nicht sagen stiff, aber das sah schon fast professionell aus.
Echt? Also ich fand, das sah mega peinlich aus, mega. Ja,
hast du mal Shane McMahon gesehen? Also dagegen war Johnny Knoxville doch eine Bombe.
Fandst du?
Ja.
Ich fand den so lauchig, also
den Ellbogen, den er AJ Styles verpasst hat, den würden wir mal sehen, wie du den nimmst. Also.
Okay, vielleicht habe ich es nicht wirklich wahrgenommen, so. Aber
also ich glaube, AJ Styles musste sich auch kurz einmal durchschütteln. Aber der hat ihm wahrscheinlich auch vorher gesagt, so, ey, Alter, schlag einfach so hart, wie du kannst. Und Johnny Knoxville hat das, glaube ich, tatsächlich auch gemacht. Da hat es, glaube ich, bei AJ Styles tatsächlich einmal kurz geklingelt. Aber Sami Zayn war dann derjenige, der Johnny Knoxville eliminieren konnte. AJ Styles wiederum derjenige, der Sami Zayn eliminieren konnte. Mit der 10 Angelo Dawkins und dann mit der 11 Nico, der erste
endlich
große Favorit im wahrsten Sinne des Wortes, Almos.
Dem wir keinen Big Show mehr haben hier in der WWE, ja? Wie ganz traurig ist das? Das ist mir das mal aufgefallen. Genau. Was war Big Show letztes Jahr noch dabei im Rumble? Nee, der war auch schon weg, ne?
Da war er, glaube ich, schon weg, ne?
Traurig.
3 Eliminierungen durch Ormus, Angelo Dawkins, Montez Ford und Damian Priest. Und dann kam Chad Gable, das Mastermind, rein und hat gesagt, pass auf, ich mache jetzt mal einen Plan. Wir schmeißen den jetzt zusammen raus. Und das hat tatsächlich geklappt. Also Ormus hier knappe 5 Minuten nur im Rumble gewesen. Immerhin 3 Leute eliminiert, aber dann war es auch für ihn dabei. Auch eine wunderliche Sache mit der Nummer 14, Dominic Mysterio, Nico. Und das wurde die letzten Wochen ja sehr geteased, ne? Dass die Mysterios auch sich hier gegenseitig rausschmeißen. Ich kann schon so viel sagen, Dominic Mysterio, der war schon raus, bevor Rey Mysterio überhaupt in den Rumble gekommen ist. Also auch da hat man wochenlang was aufgebaut, was man hier dann nicht aufgelöst hat.
Ja, es ist so überflüssig.
Es macht ja auch keinen Sinn. Also war
es macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, abgesehen davon, dass Dominic Mysterio, er wird es niemals zu irgendetwas bringen, das sage ich dir jetzt ganz ehrlich, der Mann ist einfach nur eine Flasche. Der bewegt sich auch einfach nicht. Der bewegt sich nicht so wie ein Wrestler. Der wollte als kleines Kind immer so sein wie der Vater und das wird nichts.
Dafür ist auch einfach zu groß, ne?
Er ist so groß, er ist so schlaksig. Man hätte schöne Vater-Sohn-Fehde machen können, die man auch hier hätte weiterführen können. Warum man das nicht gemacht hat, das kann ich dir nicht sagen.
15 Happy Corbin und der eliminierte auch direkt mal Ricochet und dann eben Dominic Mysterio, AJ Styles, der schmiss Austin Theory raus und kurz vorher kam Dolph Ziggler in den Ring und das war dann der Zeitpunkt, wo ich kurz davor war auszumachen, weil die Kommentatoren dann auch noch sagten, das ist sein 15. Royal Rumble, er nimmt zum 15. Mal teil, nur Kane hat häufiger teilgenommen und ich weiß nicht, hast du drauf geachtet, sie haben auch gesagt, das ist seine 15. Teilnahme, wie viele Leute er in den 15 Teilnahmen eliminiert hat? Nee. Schätz mal, du bist doch gut im Schätzen.
Ich nehme an, es sind nicht viele.
Er war 15 Mal dabei.
Er war 15 Mal dabei. Das heißt, er hat ungefähr, ich sag mal 200. Es ist ein bisschen hochgegriffen jetzt, aber ich sag mal 200.
Das ist wieder der alte Nico, so wie wir ihn kennen. Wie soll er denn 200 Leute rausgeschmissen haben?
Ja, was weiß ich?
Müsste der ja über 10 in jedem Rumble rausgeworfen haben.
Ja, es kann doch sein.
Ich glaube, die meisten Eliminierungen aller Zeiten hat Kane mit 43, also gesamt.
So wenig.
Jetzt wird's dann nämlich noch viel lustiger. Dolph Ziggler 15 Mal dabei und in 15 Teilnahmen hat er 12 Leute rausgeschmissen. Das ist doch auch dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, da muss man doch auch gar nicht teilnehmen, oder? Also wenn du 15 Mal dabei bist und in 15 Teilnahmen 12 Leute rausschmeißt, Spoiler, er hat auch in dieser Teilnahme niemanden rausgeworfen, also dass man so Leute dann überhaupt noch teilnehmen lässt. Aber das war auch der Zeitpunkt, wo ich so dachte, so, ich denke, das sind doch nur Leute drin, die eh nicht gewinnen werden. Also, Sheamus mit der 17,
glücklicherweise
hat der nicht gewonnen. AJ Styles konnte Rich Holland rauswerfen. Mit der 18, Rick Books.
Wie war der denn angezogen plötzlich? Sehr hübsch,
ne? Wie in so einem alten Film, so die Gewichtheber im Zirkus, ne?
Und er hat hier auch gepresst, ne? Er hat die Leute hier, hat er gestemmt. Und was mich irritierte, er hat immer sehr kräftig in den Schritt gefasst. Mhm. Eine Hand richtig kräftig in den Schritt, die andere so an den Hals. Da dachte ich, okay, das muss doch irgendwie zumindest dem, der gerade hochgehoben wird, unangenehm sein. Mhm. Toller Typ, mir gut gefallen. Schade, dass er die Klampfe nicht dabei hatte.
Ja.
Danke übrigens mein Freund Madcap Moss, auch da, von dem bin ich ja unglaublich begeistert, auch sehr schön angezogen. Ne?
Konnte AJ Styles hier tatsächlich rauswerfen. Fuck. Mit der 20 Riddle, Happy Corbin konnte dann auch Rick Books rauswerfen, da wurde ich dann langsam sauer. Das sollte aber tatsächlich in dem Fall, glaube ich, so sein, weil die 21 von Drew McIntyre, das war tatsächlich eine Überraschung, da haben wir drüber gesprochen, haben gesagt, oh, ob er es tatsächlich schon wieder schafft zum Royal Rumble, das war eher ungewiss, hat er aber gemacht. 21 war seine Startnummer und hat dann auch direkt Madcap Moss und Happy Corbin rausgeschmissen. Die 22 war Kevin Owens, die 23 Rey Mysterio, die 24 Kofi Kingston. Und Nico, was war denn da bitte mit Kofi Kingston los? Das ist ja furchtbar schief gegangen.
Kann ich dir sagen, nix war mit ihm los. Kofi Kingston, wir kennen ihn ja auch schon die letzten Jahre. Immer wenn er beim Rumble war, hat er uns immer ja beglückt mit einem netten Stunt mit Parkourlauf, ne? Also es war immer relativ innovativ. Und diesmal hat es einfach nicht sollen sein. Ich meine, diesen Move hätten wir auch schon mal gesehen, ne? Er wird rausgeworfen und springt auf die Barricades. Er wollte sich natürlich da irgendwie festhalten, von da aus zurück in den Ring gelangen. Das hat vielleicht funktioniert, weil er viel zu früh mit beiden Beinen auf den Boden aufkam. Und da habe ich kurz überlegt, lässt man das durchgehen. Das wäre hart peinlich gewesen. Man hat es zum Glück so gemacht, dass man es gesagt hat, okay, er ist raus, es hat nicht sollen sein. Und auch er selber. Bisschen enttäuscht, aber das kann halt mal passieren. Ne?
Wie enttäuscht war er?
Ich glaube, er war nur sehr enttäuscht.
War nicht total enttäuscht?
Ich glaube nur sehr.
Okay. Darf davon ausgehen, dass auch noch ein paar Spots mit ihm und Big E geplant waren. Also das musste dann auch noch kurz vor sich on the fly umgebuckt werden. Beim Royal Rumble gab es, glaube ich, auch noch eine Rückschau und Rückblick. Oder ich habe es in diesen Top 25 Momenten gesehen mit Naomi damals. Und wenn man sich das heutzutage noch mal anguckt, also wie sie da über die Barrikade läuft und quasi, also die Chance, dass sie da runterfliegt, war ja irgendwie bei 95%. Also dass sie das damals geschafft hat, wow, das Respekt. Kofi Kingston hat es hier eben nicht geschafft. Das macht es aber auch realistisch. Wenn der das jetzt jedes Mal schaffen würde, aber ich bin gespannt. Der Ehrgeiz ist, glaube ich, für nächstes Jahr auf jeden Fall da, hier was rauszuhauen. 25 Otis, 26 Big E, 27 Bad Bunny. Und der hat natürlich wieder ordentlich abgeliefert. Konnte erstmal Sheamus eliminieren und dann zusammen mit Rey Mysterio auch noch Dolph Ziggler. Das heißt, bei seiner 15. Teilnahme wieder keinen rausgeworfen. Die 28, Nico, Shane McMahon. Der lustigerweise auch für das Booking des Royal Rumbles mit zuständig gewesen sein soll. Das war jetzt nichts Neues, das hat er in den letzten Jahren wohl schon häufiger gemacht. Und ich wäre gern Mäuschen gewesen in dem Booking-Meeting, wo er vorschlägt, pass auf, ich bin die Nummer 28 und ich schmeiß auch noch Kevin Owens raus.
Das Warum? Meeting hätte ich gern gesehen. Ja, ja. Was soll das, um Himmels Willen?
Komplett sinnfrei. Wir sprechen, glaube ich, gleich noch. Lass uns jetzt machen. Shane McMahon soll wohl auch einiges an Heat dann eben kassiert haben für das Booking dieses Royal Rumbles. Wir haben vorhin schon gesagt, der Damen-Royal Rumble war ja schon schwierig, der Herren-Royal Rumble, wir haben schon gesagt, das mit dem Mysterios wurde nicht aufgelöst und vieles mehr. Es soll wohl auch Streitigkeiten gegeben haben, mit welcher Startnummer denn jetzt wohl Bad Bunny reinkommt. Ich weiß gar nicht, ob das so kriegsentscheidend gewesen wäre, ob er jetzt mit der Nummer 5 oder mit der 25 rauskommt. So war es natürlich relativ cool. Ich habe kurz Sorge gehabt um die Bad Bunny Welttournee, als er mit Brock Lesnar im Ring stand. Dachte ich so kurz, alter Faller, die Tournee muss er auf jeden Fall absagen. Der liegt jetzt 2 Jahre im Koma oder sowas. Aber Shane McMahon soll ordentlich kassiert haben, hat auch nicht nur den Royal Rumble gebucht, sondern hatte auch für sich wohl schon Richtung WrestleMania alles gebucht. Unter anderem in dem Raw, Plan war, ne? Bei Raw sollte er sein, er sollte im Elimination Chamber Match sein. Und bei WrestleMania waren für ihn wohl Matches entweder zuerst gegen Bobby Lashley oder gegen Austin Theory geplant. Aber aktueller Stand war wohl, dass er bei WrestleMania gegen niemand Geringes als Seth freaking Rollins antreten sollte. Und da muss man natürlich sagen, Shane McMahon, ich liebe ihn. Und damals, wo er zur WWE zurückgekommen ist, für mich immer noch einer der tollsten WWE-Momente. Aber jetzt ist doch mal gut. Also, lieber Shane McMahon, jetzt ist doch mal gut.
Jetzt ist wirklich irgendwann mal gut. Ne? Also, wir haben ja auch alles gesehen von ihm. Es muss auch nicht mehr sein. Und auch hier finde ich es immer so blöd, immer so ganz kurz. Ja, WrestleMania ist in ein paar Monaten und dann tauchen sie alle wieder auf. Ja, ich meine, wenn er irgendwie eine On-Air-Rolle gehabt hätte als GM, whatever, über die Monate hinweg, dann wäre das Storyline-technisch vielleicht noch irgendwie okay gewesen. Aber ja, jetzt ist er raus aus dem Business, denn er tauchte nicht bei Raw auf. Er wird auch nicht beim Elimination Chamber in Saudi-Arabien auftreten und wahrscheinlich bei WrestleMania auch nicht, denn er wurde erstmal von dannen geschickt. Ich weiß nicht, wer ihn den Arschtritt verpasst hat. War sein Vater. Aber wir werden ihn in naher Zukunft nicht
auch im das TV kann sehen. Sich natürlich jederzeit wieder kann ändern. Jederzeit aber ändern, das wohl der aktuelle Stand, dass man jetzt erstmal wieder getrennte Wege geht. Also vielleicht war das tatsächlich sein letzter Auftritt. Vielleicht sagt er auch irgendwann, er hat keinen Bock mehr, aber generell ja die Vater-Sohn-Konstellation da ein bisschen schwierig, aber warten wir mal ab. Das wäre jetzt tatsächlich eine Prognose, die man noch nachreichen könnte, wenn es noch erlaubt wäre. Kann man natürlich nicht, aber Shane McMahon taucht 2022 bei AEW auf. Wäre tatsächlich eine Prognose, wo ich schon sagen würde, ja, das sind schon 4, 4,5 Sterne. Anfang des Jahres wären es wahrscheinlich 5 oder 10 gewesen, also gar nicht schlecht. 29, Randy Orton, der Hometown Hero, da muss ich tatsächlich sagen, den hätte ich wahrscheinlich stimmungstechnisch ein bisschen früher reingeschickt, damit einfach das Publikum hier nicht komplett einschläft, konnte dann auch zusammen mit Matt Riddle war die Nummer 20, die beiden konnten dann als RK-Bro zusammen erstmal Big E und dann auch Otis rauswerfen und dann war es soweit. Nummer 30, Brock Lesnar, also nachdem er den Titel verloren hat, ganz clevererweise, wie es auch viele vorausgesehen haben, nimmt er am Rumble-Match teil, eliminiert Randy Orton, eliminiert Bad Bunny, eliminiert Riddle, eliminiert Shane McMahon und dann waren er und Drew McIntyre noch als Letzte im Ring. Das hatte man so ein bisschen in Erinnerung an vor 2 Jahren war es, glaube ich, ne, wo Matt Riddle ja hier mit dem, wie heißt der Kick?
Claymore Kick.
Mit dem Claymore Kick ihn damals eliminieren konnte. Diesmal konnte Brock Lesnar aber ausweichen und konnte ihn dann quasi aus dem Ring F5en. Das heißt, Brock Lesnar, Sieger des 2022er Royal Rumbles. Das Schild hat, also das WrestleMania Sign, wurde wieder mit Feuerwerk beschossen. Es hat wieder angefangen zu brennen.
Zu Recht.
Und ich meine, ich hätte auch ein kleines Lächeln auf Brock Lesnars Gesicht dabei gesehen. Der hat sich richtig gefreut. Hat wahrscheinlich auch gedacht, hoffentlich tropft das Plastik den Penner da unten schön auf den Kopf. Den scheiß Rednecks und Brock Lesnar, der war glücklich und der ist übrigens, der hat den Rekord gebrochen, ich weiß nicht genau von wem, ich glaube von Edge war das, für den Royal Rumble-Sieger, der die kürzeste Zeit im Royal Rumble-Match war, denn Brock Lesnar war tatsächlich nur 2 Minuten 32 drin, ich glaube bei Edge war es damals ein Männchen mehr, irgendwie 3 oder 4 Minuten oder sowas, das war bisher der Rekord, also Brock Lesnar hat hier 9 Rekord aufgestellt, was aber auch zeitgleich hieß, Nico, es gab keine Nummer 31.
Keine Nummer 31, das Rumble-Match war relativ kurz, sogar kürzer als das der Frauen mit 51 Minuten.
Man hatte keine Zeit.
Man hatte keine Zeit, genau, das hatte ich auch gelesen.
Warum auch immer, also ich weiß nicht, warum man sich jetzt so haarscharf an diese 4 Stunden halten
musste. Du hättest doch locker das Doudrop oder das Edge und Miss-Match kürzen können, locker.
Also die Zeit nach hinten raus, man wollte pünktlich morgens um 6 dann tatsächlich durch sein, das heißt das Ende mit Brock Lesnar und Drew McIntyre war arg gerusht und
das ist ja gerade das Spannende, die Final Four, wobei die Final Four hier Riddle, McMahon, McIntyre und Lesnar gewesen wären, wäre es auch nicht so cool, ne? Aber das ist so das Spannende, dass man denen nochmal, der weiß nicht, 5 bis 10 Minuten gibt.
Ja. Der Damen-Rumble sehr viel. Also Shayna Baszler kam nach 52 Minuten 37 rein mit der Nummer 30. Brock Lesnar, da haben sie schon so viel Zeit rausgeholt, wie sie konnten. Brock Lesnar kam nach 48 Minuten mit der Nummer 30 rein. Also da waren sie schon 4 Minuten schneller als der Damen-Rumble. Also da hätte man sicherlich, hat man das auch Shane McMahon dann in die Schuhe geschoben. Man weiß es nicht. Generell viel vorhersehbar, nicht wirklich was Tolles. Also wenn es irgendwie so ein Highlight-Reel jetzt gibt, ich wüsste jetzt nicht so viele Sachen, die ich von dem Event zeigen würde.
Und das habe ich, glaube ich, das habe ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich bei einem Rumble-Match. Es gab sonst immer irgendwelche Sachen, wo ich dachte, ach ja, lustig, da erinnere mich dran, ne? Aber das war jetzt nix.
Wir gucken mal aufs Tippspiel. Nico, du hast schon gesagt, das war nix, denn...
Und das ist ja noch schlimmer. Da es so vorhersehbar war und ich es auch die ganze Zeit gesagt habe, habe ich trotzdem anders getippt in der Hoffnung, dass sie das nicht bringen, so vorhersehbar, weißt du? Ich will mich nicht rausreden, aber das war, und deswegen bin ich so enttäuscht.
Platz 63, Nico und unser Freund Teki 1978, unter anderem mit 22 Punkten. Wir schauen aber mal auf die Top 22 sind es, Entschuldigung, denn es gibt einen, der hat alles richtig getippt und dann gibt es eben 21, die alles bis auf eine Frage richtig getippt haben, die also nicht die 34, sondern die 29 Punkte geholt haben. Das war unter anderem ich, das war der Valero, der Teilzeitgott, Sheldon Cooper, Shabi 123, Queenslayer, der Pilz-Junkie, Nick 316, die Mona, herzlichen Glückwunsch da auch, Micha 1408, Matze 89, Manuel Moser, schöne Grüße, Manu 09, der Luke, der Lefjung 89, der Klarinettist, der Kevin 124, der Joe Version 1.0, der Haselhahn F, schöne Grüße an den Felix, der Hans Wurst und der General Managa, also der General Manager, die sind alle mit nur einer falschen Antwort durchgekommen, also Platz 1 mit allem richtig und dementsprechend nicht nur alles richtig getippt, sondern auch den Tipp-Tagessieg eingefahren. Das Respekt. Ist der Sparky-Plug. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr cool.
Ich kann mal gucken, wer die wenigsten Punkte gemacht hat.
Sparky-Plug, wie hast du das gemacht? Hast du so getippt nach Gefühl oder was war da los? Ne? Verrat uns dein Geheimnis.
Ja, ich guck mal nach. Was würdest du schätzen? Was sind die wenigsten Punkte, die jemand geholt hat?
Oh, also ich sag mal so, 3 Tipps sollte man schon richtig machen.
Ich scroll mal runter. Wir sind also die wenigsten Tipps hat Mario Ho richtig. Der hat 7 Punkte geholt.
Puh.
Nicht viel mehr hat der Rumpel geholt. Der Rumpel hat 10 geholt. Genau wie unser Freund Hego Haha, der Hendrik. Hendrik hat 10 Punkte geholt. Also
was hat er denn getippt?
Er hat auf Edge getippt. Auf, also Edge und Beth Phoenix, auf Becky Lynch, dann hat er auf Roman Reigns getippt, auf Brock Lesnar getippt, auf Bianca Belair getippt, auf Big E getippt, hat gesagt, Ronda ist nicht dabei und auch Roman oder Brock nehmen nicht teil. Also, wir müssen mit dem Hendrik, glaube ich, nochmal ein Pay-Per-View zusammen gucken, aber
muss das ein WWE-Pay-Per-View sein? Ja,
wahrscheinlich. Nein. Hendrik ist tatsächlich eingeladen, guck mir mal wieder einen schönen AW-Pay-Per-View zusammen, reißen eine Büchse auf oder sowas, dann passt es. Nico, das war der Royal Rumble auf einer Skala von 1 bis 2. Wie enttäuscht warst du?
Was ist denn am enttäuschendsten? 1 oder 2? 2.
2. Also, Nico, leider total enttäuscht. Man muss ja auch sagen, also wenn man die WWE jetzt die letzten Jahre verfolgt hat, dann durfte man auch nicht viel erwarten. Ne? Also die größte Spannung war ja tatsächlich dran, wie viele AEW-Wrestler nehmen teil. Es war überraschenderweise keiner. Und sonst gab, das haben wir letzte Woche ja auch schon gesagt, ne? Es gab ja auch niemanden, wen man da jetzt irgendwie noch, ne, an CM Punk und so weiter, die sind ja alle entweder schon da oder mittlerweile tot. Also es gibt niemanden mehr, den man da noch irgendwie zurückholen könnte. Bill Goldberg, der hat mittlerweile auch schon wieder 100 Matches für die WWE bestritten. Also es gibt einfach diese großen Namen, die man noch irgendwie zurückholen könnte, gibt es nicht. Und von einem Steve Austin, von dem wir letzte Woche ja hier noch fantasiert haben, wo wir gesagt haben, ja, also da gibt es vielleicht eine 0,1%ige Chance, der hat auch gesagt, haben sie ihn gefragt. Er hat gesagt, auf jeden Fall nicht, lasst mich in Ruhe.
Ich hatte auch sowieso kurz überlegt, wann war das letzte Erlebnis mit der WWE? Das letzte Erlebnis, wo ich mich zurückerinnere und sage, wow, okay, das war echt ein Kracher. Und da komme ich immer wieder auf WrestleMania 30, Dennis, meine erste WrestleMania-Reise mit dir auch. Einerseits dieser Feel-Good-Moment, das Yes-Movement, Daniel Bryan holt den Titel und aber auch ein Brock Lesnar besiegt den Taker. Ne? Das sind halt so Sachen, die vergisst man einfach nicht. Das Jahr darauf, da waren wir in San Francisco, San Jose, da hat im Main Event Seth Rollins eingecashed.
Oh, ja.
Ne, und hat den Titel geholt. Das ist auch noch so ein Moment, so ein Gänsehaut-Moment. Und alles, was danach kam, ich will nicht sagen, dass das alles schlecht war, ist ja Quatsch, ne? Das, sonst würden wir es ja nicht gucken, aber da ist jetzt nichts bei, wo man sich so richtig, wo ich mich dran erinnere und sage, das war geil. Mhm. Und das vermisse ich jetzt wirklich die letzten Jahre gerade sehr in der WWE.
Vielleicht wirst du dich in ein paar Wochen zurückerinnern und sagst, das war aber richtig geil bei Elimination Chamber 2022.
Ja, zwei Matches stehen schon fest.
Was stattfinden wird am 19. Februar. Das ist ein Samstag und B, wenn ich mich nicht komplett irre, wird es um 19 Uhr deutscher Startzeit losgehen. Also Samstagabend zur besten Zeit. Zwei Matches stehen schon fest. Nico hat's richtig gesagt. Bobby Lashley muss seinen WWE-Titel in der Elimination Chamber verteidigen und auch seine Gegner stehen schon fest. Die werden sein Brock Lesnar, Seth freaking New Orleans, Austin Theory, Riddle und AJ Styles. Eigentlich war hier eben auch Shane McMahon wohl geplant, der wurde aber jetzt durch Austin Theory ersetzt.
Ja, und Kevin Owens wollte eigentlich auch damit von der Partie sein, der aber dann sein Match gegen Austin Theory verloren hat bei Money in a Draw. Ja, was will man uns hier mit sagen mit diesem Match? Ein Brock Lesnar, der natürlich einerseits zu Lashley bei Raw gesagt hat, pass mal auf, dein Titel interessiert mich erstmal gar nicht, ich schnapp mir Reigns bei Mania. Aber irgendwie will ich den Titel doch haben, denn das Ganze soll ein Champion versus Champion Match sein, deswegen Lesnar, der musste sich nicht qualifizieren, der wurde einfach da hinzugefügt. Aber ich
bin gespannt, wie sie das jetzt booken wollen. Also jetzt da Brock Lesnar pinnen zu lassen, das wäre ja eigentlich Quatsch. Ihn gewinnen zu lassen, wäre, glaube ich, auch Quatsch. Und eigentlich müsste doch hier zum Beispiel Roman Reigns ihm hier sogar helfen, dass er Champion wird, damit Roman Reigns im Idealfall sogar bei WrestleMania beide Titel ergattern kann. Also ich bin gespannt, wie sie das booken. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Brock Lesnar hier den Titel holt, weil man hat zwei Nächte WrestleMania, wenn das eine Nacht nur wäre. Natürlich kann man die eine Nacht auch mit Charlotte Flair gegen Ronda Rousey Headline und tatsächlich für die zweite Nacht dann Title versus Title machen. Aber bei einer Zwei-Nacht-WrestleMania halte ich das tatsächlich eher für unrealistisch. Von daher bin ich gespannt, wie sie hier aus der Sache rauskommen.
Irgendwas Krasses wird passieren.
Ich bin gespannt. Und das zweite Match, Nico, um den Raw Women's Title. Becky Lynch wird es hier mit niemand Geringeren zu tun haben als mit Lita.
Lita will es noch mal wissen. Becky Lynch am Anfang auch bei Raw gewesen und traf auf Ronda Rousey, hat damit gerechnet, dass Ronda zu ihr sagt, pass mal auf, ich habe das Rumble-Match gewonnen, lass uns gegeneinander kämpfen bei WrestleMania. Das Ganze sieht natürlich noch nicht so danach aus. Ne? Ronda hat gesagt, ich entscheide mich erst bei SmackDown. Wir wissen natürlich, dass sie es mit Charlotte zu tun haben wird. Von daher Becky Lynch auch so ein bisschen enttäuscht, ne? Und wurde dann von Lita nahezu dazu genötigt, dieses Match zu machen gegen Lita, Becky Lynch gegen Lita, um den Titel in Saudi-Arabien.
Weißt du noch, wann Lita ihr Debüt gefeiert hat?
Oh, das muss ja schon ein bisschen länger her sein, ne? Mhm. 1999.
Das ist vollkommen richtig. 9. Januar 1999. Also da hat sie unterschrieben bei der WWE. Also krass, wenn man jetzt überlegt. Also 46, wenn WrestleMania ist sie quasi 47. Aber hier für Saudi-Arabien, da reicht es noch. Also schöne Grüße gehen da raus. War sonst noch was bei Monday Night Raw, was man auf jeden Fall wissen oder gesehen haben muss? Ich habe auf jeden Fall die Ratings gesehen. Die Ratings waren für die erste Stunde hervorragend gut. Über 2 Millionen Zuschauer, 2,1 Millionen Zuschauer. Man hat ja auch damit Raw mehr oder weniger beworben, dass man gesagt hat, pass auf, Ronda Rousey wird da sein und wird sich auch noch heute entscheiden, gegen wen sie dann tatsächlich antritt. Das sollte in der dritten Stunde passieren, ist nicht passiert. Und in der dritten Stunde waren dann auch nur noch knapp 1,6 Millionen Leute dabei, also 500.000 Zuschauer, die am Anfang dabei waren, haben gesagt, 3 Stunden Raw gucke ich mir auf gar keinen Fall an. Also man darf gespannt sein, wie sich das jetzt die nächsten Wochen entwickelt. Die Royal Rumble Sendung oder das Raw nach dem Royal Rumble ja immer mit einer der höchst angeschautesten im Jahr. Ne? Meistens zusammen mit dem Raw nach dem SummerSlam und mit dem Raw nach WrestleMania. Letztes Jahr war zum Beispiel noch das Raw, diese Legends Night war, glaube ich, sogar aufs ganze Jahr gesehen die meistgesehene Sendung. Also mal gucken, wie das jetzt mit den Einschaltquoten weitergeht. Aber das Interesse, dass 500.000 Leute innerhalb von, also über 20%, die am Anfang dabei waren, gesagt haben, also das Ende gucke ich mir aber nicht an, wahrscheinlich jetzt nicht so das beste Zeichen.
Gab's noch was? Ja, es gab tatsächlich noch was. Ein Wettkampf. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden sollen, ob wir es einfach lassen sollen. Letzte Woche gab's ja den Buchstabierwettbewerb zwischen AK Bro und der Alpha Academy. Und diesmal sollte es ein Rollerrennen, glaube ich, ne? Um die Arena, 40, 50 Runden, ich weiß es nicht. Da wurde immer mal wieder hingeblendet, ne? Lauter allerlei lustige Dinge sind da geschehen. Guckt euch das mal auf YouTube an, wenn ihr Lust habt. Ich weiß auch nicht mehr, wer gewonnen hat. Auf jeden Fall gibt's dann nächste Woche das große Finale dieser ja, Storyline. Und was wird das sein? Für ein Quiz auch wieder, glaube ich, ne?
Nächste, ich glaube, es wird wieder gequizt. Also
ein Quiz Bowl.
Nächste Woche wird ein, ja, genau. Nächste Woche wird es ja auch die Präsentation geben von Nico zum Thema NXT 2.0. Ja. Und dann wird wohl auch endlich hier diese Fehde aufgelöst. Und
weißt du eigentlich, dass es bei NXT 2.0 gibt es eine Wrestlerin, die immer im Schlafanzug kämpft?
Das ist der weibliche Orange Cassidy, habe ich gehört.
Ganz genau. Die schläft auch gerne mal im Ring. Hat immer so ein Kissen dabei und sowas, ne?
Wow, wie schlecht. Toll. Damit gucken wir mal auf AEW Dynamite, denn da gab es auch etwas, auf das wir lange hingefiebert haben. Und das war das Match zwischen MJF und CM Punk. Dynamite fand in Chicago statt. Man war sich zwischenzeitlich nicht ganz sicher, ob die Show stattfinden kann, beziehungsweise ob Zuschauer überhaupt dabei sein werden. Denn über Chicago ist wohl ein ordentlicher Schneesturm hinweggezogen. Dementsprechend hat man auch die Kommentatoren sich am Anfang der Sendung nochmal bedankt und gesagt, boah, so treue Fans, die hier trotz der Wetterbedingungen rausgekommen sind, sollte man nachher auch im Laufe der Sendung noch sehen, dass draußen tatsächlich ein bisschen Schnee lag. Der Opener war eben nicht Jon Moxley gegen Brian Kendrick, sondern gegen Wheeler Yuta, der Orange Cassidy und dein Freund Danhausen dabei hatte.
Danhausen war dabei, er ist natürlich noch nicht in Bestform, er ist ja noch leicht angeschlagen, hat ein gebrochenes Bein gehabt, aber er war hier an der Seite von den Best Friends.
Genau, und das Publikum auch abwechselnd, glaube ich, let's go Moxley, Danhausen, let's go Moxley, Danhausen. Also das Publikum freut sich auf jeden Fall auf ihn. Moxley kann sich hier natürlich durchsetzen, was aber eigentlich das Spannende war nach dem Match. Denn genau, da kam Bryan Danielson zum Ring, in den Ring und ja, sagte dann Jon Moxley, was man alles gemeinsam erreichen könnte, was doch hier für Nulpen sonst in AEW unterwegs wäre. Und sie beide, sie hätten doch die Chance, gemeinsam hier die Promotion AEW zu etwas Besserem zu machen, und hat gesagt, pass auf, das musst du mir jetzt nicht die Antwort geben, ich gebe dir ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, also da bin ich nächste Woche doch mal auf die Antwort gespannt, ich habe so eine Idee, in welche Richtung die gehen könnte.
Ja, man hat jetzt schon damit gerechnet, dass er auch hier, ne, Daniel Bryan streckt ihm die Hand hin, dass er auch hier sich umdreht und handgreiflich wird, der gute Mox.
Fand ich gut, dass man es hinausgezögert hat.
Ja, total.
Brandi Rhodes war im Ring und sehr hübsche Frau. Also kann man Cody Rhodes nur gratulieren. Sehr auch intelligente, glaube ich, Frau, aber auch sehr gut aussehen. Und was sie aber nicht gut kann, das ist zum einen Wrestlen und zum anderen Promos sind jetzt auch nicht ihre Hauptstärke. Aber Dan Lampert, den hat man. Und der kann Promos halten, als gäbe es keinen Morgen. Das ist ja eigentlich der gehasste Heel. Deswegen hat es mich so gewundert, dass man ihn hier mit Brandy, die ja ganz offensichtlich hier den Heel spielen sollte, ihn dann quasi dadurch zum Babyface gemacht hat. Also sehr, sehr komisch. Es gab einen Schlagaustausch.
Ja, in Chicago, ne? Die sind ja immer ein bisschen heelig unterwegs, ne?
Ja, es gab einen ordentlichen Schlagabtausch und im wahrsten Sinne des Wortes gab's den auch von Brandy dann gegen Dan Lampert. Eine Ohrfeige, wo ich mir gewünscht hätte, also Stephanie McMahon hätte die ordentlicher durchgezogen. Ja,
man hat es nicht gehört, ne?
Nee, man hat es nicht gehört, hätte sie richtig durchziehen können und dann kam eigentlich genau das, wo ich drauf gewartet habe. Ich dachte, jetzt wäre es doch ausgezeichnet schön, wenn unsere gute Freundin Paige Van Zandt kommen würde, die schon mal mit Dan Lampert, mit seinem Stable hier in den letzten Wochen im alten Jahr noch zu sehen gewesen ist, frühere UFC-Fighterin und mittlerweile sehr erfolgreich auf OnlyFans. Und sie kam dann tatsächlich auch raus. Kutzi, schöne Grüße an dieser Stelle, ist auch ein bisschen verliebt in sie. Und dementsprechend wird er sich auch gefreut haben. Von ihm noch tatsächlich nichts gehört. Also er scheint Dynamite noch nicht geguckt zu haben. Könnte hier was drauf hinauslaufen. Vielleicht beim Pay-Per-View, Paige Van Zandt gegen Brandy. Hätte ich gar nichts dagegen, da ein bisschen Action zu sehen. Und wenn sein muss, auch ein Match.
Ja, ich bin gespannt. Also die beiden gingen aufeinander los, wurden natürlich sofort auseinandergehalten. Ich habe noch nie einen Lockerroom so schnell aufkreuzen sehen wie hier in diesem Fall. Paige war gerade draußen, wollte Rhodes angreifen und dann kam der gesamte AEW Women's Lockerroom da raus gelaufen und hat den Safe gemacht. Also unglaublich. Aber ganz, ganz schön. Ich denke, wir werden hier in naher Zukunft ein Match der beiden sehen, ja.
Ich denke doch. Die Kings of the Black Throne, Malakai Black und Brody King, wie gefallen dir die beiden zusammen?
Ganz gut, ich finde Brody King, der wirkt noch ein bisschen lustlos, ein bisschen eingerostet. Der könnte ein bisschen aggressiver an die Sache rangehen. Malakai Black, müssen wir nichts zu sagen, großer Fan, aber auch, ich hätte ihn jetzt schon in anderen Fäden gesehen.
Ich finde auch, also musste ich auch dran denken während des Matches, so ich denke so, er ist doch, glaube ich, immer, ist er noch ungeschlagen und hat Cody inzwischen durch mal besiegt gehabt, ich weiß gar nicht mehr, aber auch da hätte ich ihn mittlerweile schon in irgendwelchen coolen TNT Title-Fäden gerne gesehen oder sowas. Okay. Tritt, glaube ich, auch da ein bisschen auf der Stelle. Adam Cole backstage, wo er dann auch, hat es da gesagt oder hat es später gesagt, auf jeden Fall irgendwann in der Sendung hat er gesagt, dass ja er immer noch unbesiegt ist, denn das gegen Orange Cassidy, das war ja ein Lights-Out-Match, also es zählt nicht für diesen Rekord, also für seine Bilanz. Dementsprechend ist er weiterhin in Singles-Action unbesiegt und das sagt er, glaube ich, aber dann bei Rampage. Er erwartet, dass er der Herausforderer ist auf den Champion nächste Woche, ne, wer dann Champion auch immer sein mag. Adam Hangman Page würde es ja zu tun haben mit Lance Archer. Ein Texas Street Fight ist das Ganze, glaube ich.
Deathmatch.
Und Adam Cole, das Gerücht gab es ja schon vor 2, 3, 4 Wochen, scheint wohl so zu sein, dass er der Nummer 1 Herausforderer sein wird für dann eben AEW Revolution am 5. März.
Das wären auf jeden Fall fantastische Neuigkeiten. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Titelregentschaft von unserem Freund, dem Hangman.
Ich glaube, er aber selber auch. Ne? Er sagte auch, Mensch, also ich fordere hier immer Leute raus. Ich will meinen Titel verteidigen. Und ich habe jetzt 3 Wochen warte ich hier auf eine Antwort und sowas. Also ich glaube, er ist auch, habe ich auch überlegt, dass es generell ja auch der WWE schwierig fällt, gute Babyfaces zu booken. Und musste dann auch dran denken, dass unser guter Freund Stone Cold Steve Austin, ich glaube, er hatte 3 Titelregentschaften tatsächlich nur. Und immer, wenn er einen Titel hat, hat er ihn auch schnell wieder verloren. Sehr weil gut, eigentlich immer so das Spannende ist immer, wenn das Babyface den Heel jagt. Ne? Und dann hast du diesen großen Moment, der Babyface gewinnt den Titel. Und dann ist immer so ein bisschen die Luft raus. Und ich habe auch das Gefühl, so ist es aktuell beim Hangman. Ne? Man lässt ihn aber auch so ein bisschen in der Luft hängen. Das ist eigentlich ein bisschen schade.
Genau, also er hatte seine Matches mit Daniel Bryan. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Bryan Danielson natürlich. Das war alles gut. Warum man da jetzt kein finales Match nochmal macht, weiß ich eigentlich auch nicht. Hätte man eigentlich theoretisch auch machen können. Und jetzt dieser Übergangsgegner, Lance Archer, den ich kann ihn immer noch nicht ernst nehmen, leider.
Auch wenn das jetzt Drop von AEW.
Ja, auch wenn das jetzt ein Texas Deathmatch nächste Woche wird bei Dynamite. Wird wahrscheinlich ein cooles Match sein, aber da sehe ich ja nicht überhaupt keine Chance, dass er einen Titel wechselt.
Nee, also ich bin auch gespannt. Also Evil Uno gegen Adam Cole haben wir bei Rampage. Wir haben Thunder Rosa gegen Mercedes Martinez. Das soll wohl erst das zweite Match auch in der AEW oder eins der wenigen Matches in der AEW-Geschichte sein, was per DQ endet. Wir haben Sammy Guevara gegen Isaiah Cassidy um den TNT-Title. Wir haben den FTW-Title zwischen Ricky Starks und Jay Lethal auf dem Spiel. Und nächste Woche, wie gesagt, bei Dynamite Texas Deathmatch Adam Hangman Page gegen Lance Archer. Und es wird ein Inner Circle. Genau, Inner Circle Meeting wird es geben. Chris Jericho hat es angekündigt und eine Teilnahme ist verpflichtend. Santana und Ortiz, das sind natürlich die beiden, die er hier primär angesprochen hat. Also auch dem Inner Circle stehen hier schwere Zeiten vielleicht bevor. Wem schwere Zeiten bevorstanden, Nico, und vielleicht auch in Zukunft bevorstehen, das ist unser guter Freund CM Punk, denn der sollte es hier in seiner Heimatstadt zu tun haben mit MJF und er hatte es auch mit ihm zu tun und ich war verwundert, als ich die Restlaufanzeige gesehen habe, wie lange die Show noch geht und es dann hieß so, now it's time for our main event, time limit, TV time remaining und dann denkst du, die Sendung geht doch 50 Minuten, also ist das jetzt der Main-Event, wie lange wollen die denn catchen? Und man kann schon so viel sagen, sie haben, ich glaube, insgesamt knapp 40 Minuten gecatcht, also das war schon, das hatte ich so nicht erwartet.
Nee, das war auf jeden Fall auch eine Herausforderung für CM Punk, der ist ja...
Aber gut, er sah ausgezeichnet aus, ne, in Form.
Das stimmt. Also ich glaube, es hat sich jetzt, ich weiß wie viele Matches hat er jetzt hinter sich, beziehungsweise ist ungeschlagen, sagen wir mal 10, 11 oder was, keine Ahnung. Und er kommt so langsam auch wieder, kriegt er auch die Stamina, kriegt er wieder. Hat mir wirklich ganz gut gefallen und hier auch relativ geschickt gelöst, ja. Das Match schien zu Ende zu sein. MJF hat natürlich, man kennt ihn, ist ein Fuchs, er hatte hier mal wieder ein Foreign Object hinzugezogen. Das war, glaube ich, ein Teil seines seines Tapes und hat damit CM Punk gewürgt und dann aber seinen Arm noch drum gelegt um den Hals, dass man das halt nicht sieht. Ne? CM Punk hat irgendwie versucht, dem Referee das mitzuteilen, der hat nichts gesehen, als er dann ausgenockt war es hier im Punk, ne? Im Reich der Träume verschwand er. Das Match schien gewonnen für MJF. Da fiel es dem Ref auf, ne? Als MJF wieder das Ding hat fallen lassen und das Match wurde neu gestartet.
Ja. Neu gestartet und dann, normalerweise kennt man es so und so sah es auch erst aus. Als gäbe es einen ganz schnellen Einroller und dann ist das Match vorbei. Aber es ging dann nochmal sehr viel länger, bis dann irgendwann nach 37 Minuten Wardlow rauskam und man sich jetzt nicht ganz sicher war, okay, wie soll das jetzt ausgehen? Generell muss man sagen, die Crowd ein bisschen enttäuschend. Also es waren knapp 5000 Fans, also 5000 Tickets waren verkauft. Vielleicht tatsächlich der ein oder andere es nicht geschafft aufgrund des Wetters. Aber die Crowd gefühlt irgendwie den ganzen Abend relativ tot. Ich hatte das Gefühl, selbst wenn es 4000 da waren, ich hatte das Gefühl, richtig Stimmung gemacht haben, so 200 vielleicht oder so. Also
das war nicht so richtig powerful, genau, wie man so.
Nicht so richtig. Und auch dann, als Wardlow rauskam, die Fans waren einfach auch schon fertig, hatte ich das Gefühl. Und man wusste natürlich nicht genau, macht er jetzt einen Turn wie oder was? Und dann sah man eben dann in der Wiederholung, naja, also er hat MJF hier tatsächlich den Diamond Ring zugesteckt und dann es eben durch war Ablenkung.
Zaudernd, aber
ne, durch Ablenkung des Referees konnte MJF mit dem Ring zuschlagen und konnte tatsächlich das Cover durchziehen. Und das war bei mir so ein Moment, wie damals bei WrestleMania, du hast vorhin schon angesprochen, ne, Brock Lesnar gegen den Undertaker, wo ich erstmal auch da saß und gedacht habe, so, ja, aber das wird der Referee jetzt auch sehen, also das wird jetzt nochmal neu gestartet. Und dann gab MJF aber heimlich den Ring wieder an Wardlow zurück und ich denke so, oh, jetzt wird's aber schwierig. Und dann war es auch vorbei. Also das war tatsächlich jetzt die erste Niederlage von CM Punk bei AEW, natürlich nicht fair in Anführungszeichen, aber was ist schon fair im Leben?
Ja, also wenn man sich mit einem MJF anlegt, dann weiß man natürlich, mit was für Mitteln der spielt. Und der ist ja nun mal geschickt. Der hat seine Handlanger, einen Wardlow, der jetzt hier nicht mehr ganz auf seiner Seite ist, der auch nach dem Match hinter ihm steht und so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also so ein bisschen zögernd ihn anschaute. Und das wird nicht mehr lange gut gehen. Ich kann mir ein Rematch zwischen den beiden gut vorstellen. Ein CM Punk wird das bestimmt ansprechen, ne, dass sich MJF hier, dass er wieder nur mit Hilfsmitteln gewinnen konnte. Meinst du, wir werden da ein Rematch sehen beim Revolution Pay-Per-View?
Ich habe auch überlegt, was CM Punk jetzt machen müsste, was müsste er dann auch vielleicht wieder aufs Spiel setzen, ne? Also schon gesagt, so setzt CM Punk hier seine Karriere jetzt aufs Spiel oder was, ne? Das wäre aber dann schon wieder relativ klar, wahrscheinlich dann das Match gewinnen würde. Ne? Also was macht man? Ich fand's schon ziemlich krass und ich glaube auch MJF, der lag ja auch am Ende irgendwie so gefühlt erstmal 2 Minuten auf CM Punk, hat ihm, glaube ich, da auch noch ein paar Sachen ins Ohr geflüstert.
Ein Liedchen gesungen.
Und muss man aber auch sagen, natürlich an sich das richtige Booking. Ne? MJF, das ist der aufstrebende Star und das war ja auch einer der Gründe damals, wo CM Punk gesagt hat, weshalb er zurückkommt, eben wegen diesem jungen Talent, was es hier bei AEW gibt. Und ein MJF, dem hilft es natürlich deutlich mehr. Jetzt muss mal gucken. An sich hätte ich jetzt schon fast gesagt, ja komm, scheiß auf Adam Cole. Eigentlich muss MJF jetzt der Herausforderer sein auf den Hangman. Danach schaut's ja aktuell erstmal nicht aus und da könnte dann eben, Nico, das von dir schon angesprochene, eben zu beitragen, dass Wardlow und MJF dann vielleicht jetzt demnächst fäden, was aber dann ja auch eigentlich dazu führen müsste, dass Wardlow MJF besiegt, was dann wieder so den Sieg gegen CM Punk irgendwie wieder schmälern würde. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie und ob Tony Khan das hier zu Zufriedenheit lösen kann.
Ja, ganz schwierig. Also eine Fehde zwischen MJF und Wardlow, bin ich jetzt gar nicht so heiß drauf, muss ich sagen. Ja,
erinnert mich immer arg an Batista und Triple H.
Ja, irgendwie tatsächlich. Irgendwie schon. Mal sehen. Also ich hoffe tatsächlich auf ein Rematch zwischen MJF und Punk. Also das wäre nur fair. Mit einer Stipulation. Vielleicht auch, aber was würde ein No-DQ bringen? Das bringt ja einem CM Punk ja schon mal gar nichts, ne? Wenn sich der The Pinnacle einmischen kann. Überrasch uns, Tony Khan. Überrasch uns. Wir sind sehr gespannt.
Man darf sehr gespannt sein, was uns hier erwartet, was in den nächsten Wochen passiert. Wie gesagt, schon am 19. Februar haben wir den Elimination Chamber Pay-Per-View am Samstagabend zur besten Zeit hier in Deutschland, also aus Saudi-Arabien. Samstag, den 19. Februar, 19 Uhr deutscher Zeit. Also der ein oder andere wird da vielleicht tatsächlich mal reingucken, ne? Man sich vielleicht auch ein Bierchen oder eine Orangensaftschorle oder Sojamilch, je nachdem, wie da die Vorlieben sind, aufmachen und da mal ein bisschen reingucken. Und dann, wie gesagt, ich meine Samstag, der 5. März wäre es tatsächlich, wo dann eben der nächste AEW Pay-Per-View stattfindet. Also wir gehen hier jeweils in die heiße Phase und WrestleMania ist ja auch gar nicht mehr weiterhin. Unsere gute Freundin, die Katrin schrieb mir auch gestern noch, sagte, wie steht's eigentlich mit WrestleMania? Ich sag, die Chance, dass Jan und ich vielleicht so zumindest eine Nacht uns angucken, den Sonntag vielleicht dann in Dallas. Ich sag, das steht gar nicht so schlecht. Ich sag, sobald wir da was wissen, sagen wir natürlich Bescheid.
Ist dein Ernst? Du willst dieses Jahr zu Mania?
Ja, also wir werden halt primär zum Saufen da bei unserem guten Freund Nathan. Hast du Nathan mal getroffen?
Ja.
Genau, Nathan wohnt ja in Oklahoma, was zweieinhalb, drei Stunden von Dallas weg ist. Und da wäre die Überlegung, quasi Nathan zu besuchen, da mit ihm sich durch die lokalen Brauereien zu trinken und dann eben quasi den WrestleMania Sonntag in Dallas noch mitzunehmen und dann montags oder dienstags zurückzufliegen oder sowas.
Das macht Sinn,
ja. Das macht Sinn, aber zwei Nächte gucke ich mir auf gar keinen Fall. Ich spekuliere so ein bisschen drauf, weil die erste Nacht bei den Ticketverkäufen schon deutlich besser läuft. Da ist man dem Sonntag deutlich voraus, dass die WWE es natürlich clevererweise so machen wird, dass das Roman Reigns Brock Lesnar Match dann wahrscheinlich den Sonntag natürlich sein wird, damit man da noch die Ticketverkäufe ein bisschen boostet. Und das würde ich mir dann wohl angucken. Aber das ist dann auch, man hat jetzt ja auch mittlerweile angekündigt, die Hall of Fame, also es wird an dem Freitag, wird es erst SmackDown aus Dallas geben. Im Anschluss wird kurz umgebaut. Im Anschluss an SmackDown findet dann die Hall of Fame statt. Den Samstagmittag ist NXT, den Samstagnachmittag dann WrestleMania Nacht 1 und den Sonntag WrestleMania Nacht 2. Den Montag ist Monday Night Raw, also wem dann noch nicht die Augen bluten, dann weiß ich auch nicht, dann ist dienstags wieder NXT, also ich bin gespannt, aber warten wir mal ab. Was wir abwarten ist nächste Woche, denn dann hören wir uns hier bei Reds auf jeden Fall wieder, werden drüber sprechen, was so alles passiert ist, wie die ganze CM Punk Sache sich aufgelöst hat, was vielleicht noch bei der WWE passiert, was welche Matches auch für Elimination Chamber noch announced werden, auch da ist ja... Wobei, ich weiß, werden wir wahrscheinlich keine Damen Elimination Chamber sehen, könnte ich mir vorstellen, ne?
Ja, habe ich auch schon überlegt, ne? schwer zu sagen. Ich meine, es ist ja immer ein bisschen schwierig da mit den Damen. Und die ist auch noch in so einen Chamber zu stecken und alle mit vermummt. Na, vermummt sind sie ja nicht, aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nur ein Herren-Chamber-Match da stattfinden.
Ja, glaube ich. Gehe ich auch aktuell mal aus. Gucken, was sie sich da noch einfallen lassen. Ob sie auch den Undertaker und noch andere Legenden auch einen hat nicht ein Goldberg gesagt, er hat noch ein Match in seinem Vertrag?
Ich meine mich zu erinnern, dass das gesagt hat, ja.
Das wird ja dann wahrscheinlich auch spätestens bei WrestleMania dann jetzt mal eingelöst werden. Also mal gucken, was man macht. Und ich bin sehr gespannt. kicktipp.de/WWE ist unser Tippspiel. Wenn ihr euch jetzt noch anmeldet, dann startet ihr natürlich auf den hinteren Plätzen, was aber ja nicht schlimm ist. Es kommen ja noch viele, viele Pay-Per-Views in diesem Jahr und selbst wenn ihr den Gesamtsieg jetzt vielleicht nicht mehr angreifen könnt, so ein Tippspiel-Tagessieg, einmal alles richtig tippen und einmal so viel Fame abkriegen, wie der Sparky Plug das beim Royal Rumble gemacht hat, das ist es doch auch schon wert. Und wenn ihr im Tippspiel dabei seid schon, denkt dran, wir haben es vor ein paar Wochen ja schon angesprochen, den Saudi-Arabien Pay-Per-View, also Elimination Chamber, werden wir dieses Jahr ganz regulär mittippen. Wir haben die Saudi-Pay-Per-Views ja bisher nicht mitgetippt, was daran lag, dass es ja meistens einfach so Spaß-Events waren. Aber die WWE ja mittlerweile dazu übergegangen ist, dass es einfach reguläre Pay-Per-Views sind, die man aber eben in Saudi-Arabien macht. Also der Pay-Per-View wird auf jeden Fall getippt und da wird dann auch ein bisschen, ja, weil ich glaube, da gibt's dann auch gar keinen, wie machen sie das denn mit SmackDown an dem Freitag? Das ist wahrscheinlich eine aufgezeichnet. Ich denke mal, sie werden das den Montag wahrscheinlich bei, werden den Montag bei Raw wahrscheinlich SmackDown aufzeichnen oder sowas und dann ganz entspannt rüberfliegen. Anders funktioniert das ja nicht, weil mir auch noch gegen die Zeit fliegt. Und dementsprechend werden wir ganz entspannt dann irgendwie schon auf dem Donnerstag oder so das Tippspiel online stellen. Also da habt ihr auch genug Zeit. In diesem Sinne, wir durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
Wir nehmen noch eine schöne SmackDown-Sendung im Flugzeug auf. Das wäre auch mal was Lustiges. Ich finde natürlich in diesem Elimination Chamber Tippspiel alles richtig tippen. Denn die Saudi-Events, da tippe ich immer alles richtig, wie ihr wisst. Eine große Frage gilt es noch zu klären. Dennis, habe ich mein WWE Network nach dem Royal Rumble gekündigt? Nein. Habe ich nicht. Ich habe gesagt, okay, Februar ist ja erst gerade irgendwie angefangen. Den nehme ich noch. Ich wollte diesen Saudi-Event jetzt nochmal sehen. Wenn der mich enttäuscht, dann ist Schicht im Schacht. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, lassen Sie es derbst krachen. Bam. Zip.